Wir haben uns jetzt viel mit Algorithmen und Datenstrukturen befasst. Wir werden auch noch weitere Datenstrukturen kennenlernen. Also gemacht haben wir jetzt sozusagen das, oder absolviert haben wir das Thema Listen und die Programmierung auf Listen. Wir haben erledigt das Thema Bäume. Das war schon ein bisschen aufwendiger. Wir werden uns jetzt dann noch, allerdings nicht heute, sondern erst ab Freitag mit Arrays, Matrizen, Vektoren, ein bisschen Mathematik noch befassen müssen. Das ist so das Programm noch. Dazwischen müssen wir aber noch etwas reinschieben, was wir bisher noch gar nicht gemacht haben. Nämlich auch mal in der Frage befassen, wie kann ich eigentlich Daten in ein Programm hineinbringen und wieder aus dem Programm herausbringen. Bevor ich mich mit diesen inhaltlichen Themen befasse, gibt es aber noch eine Vorbemerkung, die ich loswerden wollte, aus gegebenem Anlass, weil ich angesprochen wurde von Kommilitonen von Ihnen. Hat mit der Klausur zu tun? Hört sich das ruhig besser? Sie haben ja richtig beobachtet, dass bei den Übungsblättern, auch bei diesen Tests, es immer wieder vorkommt, dass man eine Aufgabe ein bisschen auf dem Schädel, dass sie mehrdeutig ist. Wir geben uns zwar Mühe, aber für so ein Übungsblatt arbeiten wir auch wochenlang an der Formulierung, um sie wirklich eindeutig zu kriegen. Dafür ist ein guter Rat. Da kann man Erklärungen machen. So, also es kommt dann vor, man denkt, es ist jetzt eindeutig formuliert, und dann stellt sich raus, nee, da gab es doch noch eine Mehrdeutigkeit, du musst dann nachher antworten. Das ist alles nicht so schlimm. Unangenehm wird dieses Problem natürlich bei einer Klausur. Also wenn jemand in einer Klausur sitzt, dann ist die Aufgabenstellung sehr deutlich, das ist nicht so geschätzt bei den Teilen der Klausur, was ich gut nachvollziehen kann. Dazu mehrere Bemerkungen. Erste Bemerkung, bei Klausuren geben wir uns deutlich mehr Mühe als bei einzelnen Übungsfällen. Das heißt, wir grübeln da wirklich drüber und versuchen das wirklich eindeutig hinzulegen, dass keine Frage offen bleibt. Punkt 1. Es gibt aber ein unangenehmes Problem dabei. Das ist ein Dilemma, das wir nicht mit einem Fingerschnippen lösen können. Und zwar ist das Folgendes. Was wir einfach in Jahren Erfahrung mit Klausuren feststellen mussten, ist Folgendes. Wenn wir eine Aufgabe so formulieren, dass wirklich keine Optionen mehr offen bleiben, das heißt, dass alles eindeutig geschrieben ist, wird der Text so lange und so unlesbar, dass eine der Gegenteilige Effekt erreicht wird. Das heißt, wenn man etwas absolut präzise macht, dann wird das lang und länger und immer schwerer zu verstehen, was gerade für die ausländischen Studierenden, die nicht Deutsch als ihre Muttersprache haben, zu einem immer größeren Problem wird. Wenn es immer längere Schachprozesse werden, um jede Eventualität noch auszuschließen, dann werden die natürlich mystisch irgendwann. Das heißt, wir sind an einem Balanceakt. Wir wollen sie einerseits so kurz und klar formulieren, dass man in einer Klausur mit der Aufregung das Ding schnell lesen kann und weiß, was Sache ist, gleichzeitig auch keine Mehrwertigkeit bleiben. Das ist nicht ganz leicht hinzubringen. Wir bemühen uns, aber da müssen wir manchmal einen Kompromiss schließen. Deswegen, Punkt 1, das steht auch immer drauf auf der Klausur. Trotzdem ist es erstaunlich, hat wahrscheinlich was mit Adrenalin zu tun in dem Moment, wie wenig die Leute das beachten. Ich sage es Ihnen jetzt nochmal und wir schreiben es auch drauf. Lesen Sie jede Aufgabe bis zum Schluss durch, bevor Sie sie bearbeiten. Wir erleben immer wieder, die Leute lesen den ersten Satz, sagen, ah ja, da weiß ich was, los, und fangen an zu programmieren. Und dann stehen bei dahinter noch drei Hinweise. Zum Beispiel, das und das und das dürfen Sie benutzen, brauchen Sie nicht selbst zu programmieren. Macht richtig Spaß, wenn man gerade eine Seite Programme geschrieben hat und dann im Rest der Aufgaben schon liest, die Teile brauchen Sie nicht zu schreiben. Ja, gemein waren die anderen. Ja, also bitte lesen Sie das bis zum Schluss, weil gerade auch Fragen Mehrdeutigkeit oder so erst dann eventuell vom letzten Satz dann noch geklärt sind. Also wirklich Appell, lesen Sie das Ganze bis zum Ende. So, und wenn dann wirklich Fragen offen bleiben, dann sagen, ich verstehe die Aufgabe nicht, oder ich sehe hier eigentlich zwei Möglichkeiten und mir sind da welche von beiden gemeint. Deswegen laufen immer welche von uns im Hörsaal rum, der mit uns wird, geben Sie die Hand, fragen Sie. Und dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass der Assi oder Tutor oder wer immer da gerade zu Ihnen kommt, Ihnen sagt, auf Ihre Frage, nee, das steht da schon, lies es nochmal ruhig durch, das steht schon drin. Ja, dann würde man es auch sagen, okay, es steht da, also ich muss es nur drin wieder lesen. Die andere Möglichkeit, die wir auch hatten, ist, ist, dass wir wirklich feststellen, ups, das ist tatsächlich mehr weg. Und dann nimmt vorne einer das Mikrofon und zeigt allen. Ja, also dann wird das wieder gleichheitlich gestellt. Das wird dann nicht im Einzelnen nur verraten, sondern wenn wir bei der Gelegenheit einfach entdecken, okay, da ist ein Aufgabenstellung unklar, dann wird es eben allen nicht geteilt. Ja, deswegen, aber die Botschaft ist, geben Sie die Hand, lernen Sie nicht etwas so reingestört, die anderen sind einfach Hand geben, dann kommt schon einer angelaufen. Und dann sagen Sie, okay, ich habe das nicht verstanden oder dass es so falsch wird. Und dann gibt es nichts als eine beiden möglichen Antworten. Im Allgemeinen. So, also soviel zur Klausur, zur Vorbereitung, jetzt können Sie weiter sprechen, jetzt geht es wieder zum Thema. So, also, ich habe Ihnen gesagt, bevor wir uns mit der dritten wesentlichen Datenstruktur, nämlich Arrays, befassen, müssen wir einfach so einen Einschub machen. Und dieser Einschub ist auch durchaus unangenehm, thematisch. Das heißt, wir reden jetzt über eine Ausgabe. Und das ist aus zwei Gründen ein bisschen unangenehm hier. Zum einen gehört eine Ausgabe zugegebenermaßen nicht zum Stärken von Programmierung, weil das ist einfach rumgefummelt und da wird es auch nicht eleganter oder knapper als bei anderen Sachen. Ich muss so im Gegenteil sagen, weil wir da bei Notationen nicht viel Mühe uns gegeben haben, sieht es zum Teil dann sogar verlässlicher aus als bei Standardprogrammen. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann auch viel Vorlesungen über Java gehalten und dort sieht es genauso grauenvoll aus. Eine Ausgabe ist ein unangenehmes Thema in der Programmierung. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also es gibt ein paar objektive Gründe, die man benennen kann. Der erste ist sicherlich, eine Ausgabe greift wirklich direkt auf Ressourcen des zugrunde liegenden Betriebssystems zu. Ja, Sie müssen sich wirklich umlagen mit Dateien, mit der Darstellung von Bildschirmen, mit der Tastatur, mit Maus und weiß der Kuh, was da alles gibt. Und das sind zähe technische Dinge, die dort zu regeln sind. Und bisher ist es keiner Programmiersprache gelungen, das wirklich schön zu abstrahieren. Zweites Problem ist, das sind genau die Stellen, an denen die Betriebssysteme auch die größten Unterschiede aufweisen. Und das merkt man sehr deutlich in einer Sprache wie Java, die Sie ja ab dem zweiten Semester dann haben. Java hat ja den Anspruch, dieses write once, run everywhere. Das heißt, ein Programm in Java soll, so ist die Philosophie, auf sämtlichen Betriebssystemen unverändert laufen. Wenn Sie in C programmieren, in Pascal programmieren, in Haskell programmieren, lokal programmieren, Sie müssen es immer an die Betriebssysteme anpassen. Lokal ist sogar so, dass im Grunde genommen außer Unix können wir gar nichts. Ja, einfach, wir haben einen Versuch gemacht, das heißt, wir haben den Versuch gemacht, das auf Windows zu portieren, haben irgendwann, also, es ging, das Problematische war, dass wir Lake-Files, die nur in Unix gingen und die in Windows nie richtig gelaufen sind, da mussten wir mit Zipfeln und so ein Zeug arbeiten. Und wir haben es dann mal von Microsoft sogar ein kleines Projekt bekommen, das ist auf .NET übertragen, was auch wunderbar gelungen ist, bis zu dem Punkt, wo wir dann diese GUIs, also diese so Buttons und sowas auf Bildschirm, so wo man Fenster auf Bildschirm aufmachen und das anklicken kann, das sogenannte OPAL-Windows-System, das ließ sich nicht portieren, weil uns Microsoft die zugesagte Software, die wir brauchen, nicht liefern konnte. Ja, das heißt, uns fehlen Bibliotheken, auf die wir hätten, die angeblich existieren, aber die uns nie beschaffen können. Also an den Stellen wird es irgendwie immer eng. Und bei Java erklärt man, okay, wir können das für alle, da ist auch viel Arbeit reingeflossen, aber wenn Sie es dann im Detail anschauen, dann ist eine Ausgabeprogrammierung in Java sowas von zäh und unangenehm. Nur zur Illustration, was man ja ganz gerne als banalste Möglichkeit hat, ist, dass man auf diese Bildschirm, auf dem Terminal, was ausgeben kann, eingeben kann, ausgeben kann, eingeben kann. Ja? Also sagt, gib mir bitte x 23,4, gib mir bitte y 23,8. Um die Struktur in Java bereitzustellen, den Studenten, die gibt es in Java, in diesen tausenden von Bibliotheken, die wir dort haben, gibt es das nicht. Und dann haben wir irgendwann mitgekriegt, warum. Um diese Banalität hinzukriegen, haben wir mehrere Seiten Java-Code programmieren müssen und den Studenten als eine Service-Klasse zugestellen müssen, weil die in Java nicht da ist. Das heißt, so etwas Banales zu machen, wie gib mir x 2,2, Bibel Y und 3,7, mussten wir mehrere Seiten programmieren. Ja, und das in der Sprache, die ich dann für die unabhängig sein soll. Genau wie leicht das ist, muss man das natürlich auch mal treiben. Und im Grunde genommen kann man den auch an der ersten, im zweiten Semester Java so richtig lernen, weil man so viel von Java wissen muss, um das zu programmieren, dass man erst gegen Ende einer Java-Veranstaltung das wirklich dann sauber macht. Es ist ein Indiz für mich, dass einfach die I.O.-Programmierung unangenehm ist. Ja, das heißt, da ist einfach inhärente Problematik da. Es ist nicht eine Frage, die eine Programmierung fand ich dann schön und die andere weniger schön. Es ist in allem unangenehm. Und das spiegelt sich in jeder Programmiersprache dann auch wieder. Wie gesagt, in Java sieht man es extrem, weil die Versuche von Java, das so zu programmieren, dass die eine Ausgabe unter Windows genauso klappt wie unter Mac OS und unter Linux, dazu führt, dass der Programmierer noch geschwätziger das Ganze darstellen muss, als es ohnehin schon ist. Allein die Tatsache, dass die einen Backslash und die anderen einen Slash als Datei drinnen nehmen, wenn sie also so einen Folderpfad haben, ja, Folder 1, dann Folder 2, Folder 3 und darin Datei, müssen Sie beim einen sagen Slash, Slash, Slash und beim anderen Backslash, Backslash, Backslash. Macht wunderbar Spaß, wenn Sie so Namen als Strings eingeben. Ja, schon haben Sie das erste Problem. So, in funktionalen Sprachen ist das Ganze nicht einfacher. Man hat dann aber den Versuch gemacht, das auf saubere Weise zu integrieren. In früheren funktionalen Sprachen gab es dann so, naja, einfach Tricks, da wurde I.O. einfach irgendwie dazugepackt und es wurde dann irgendwie halt hingetrickst, dass das dann ging. Später haben wir dann versucht, das systematisch zu machen und das war so einer meiner größten Fehler, ehrlich gesagt, den ich in dem Zusammenhang mal gemacht habe, wenn mein Mitarbeiter was Unangenehmes angetan, weil es mir schon erzählt hat. Wir haben dann eine Implementierung gefunden, die halt das erfüllt und alles, was wir uns vorstellen. Dann war die Frage, was publizieren, habe ich gesagt, mein Gott, das ist halt ordentliches Programmieren, schöne Softwaretechnik, aber nichts, was publikationswürdig wäre, keine wissenschaftliche Durchdruck. Drei, vier Jahre später haben die Leute von Hesse das Gleiche gemacht und haben dann eine Welle von Publikationen rausgehauen über das Ding. Da Zeitschriftenartikel ohne Ende und die Tat, dass wir es drei, vier Jahre vor denen hatten, ist nicht belegbar. Das heißt, ja, mein Doktoranden ein paar Publikationen vermisst, das habe ich mich schon entschuldigt dafür. Ich glaube immer noch nicht, dass es lohnt, es zu publizieren, aber mit dieser Meinung bin ich halt allein. Da gab es auch noch ein bisschen Punkte, die Publikation der Mannschaft abgelehnt worden. Denn uns fehlte etwas Essentielles. Wir haben das Ding einfach gesagt, okay, das sind sogenannte Kommandos, mit denen man es programmiert, und das ist Continuation-Based Programming mit einem gewissen Heiligen-Effekt. Okay. Sagt Insider was, aber das war es auch. Das hat einen ähnlichen Effekt wie in der Physik, wo die Theorie der nichtlinearen dynamischen Systeme auch für einige Insider ein ganz zentrales Thema ist, aber schwerlich ein Publikationsfeld ist. Solan ist ein Physiker, die geniale Idee hatte, diese Theorie nichtlinearer dynamischer Systeme als Chaos-Theorie zu bezeichnen. Danach konnten sie sich auf den Weihnachtsgabentischen vor Büchern über Chaos-Theorie nicht mehr retten. Ja, weil die Geltung nicht zu viel. Das war immer noch die Theorie nicht linearer dynamischer Systeme. Aber jetzt war es überhaupt beigelaufen. Das heißt, dann nimmt auch noch einen Namen. Ja, das ist ganz wichtig. Und dann wissen alle Leute, ach ja, der berühmte Schmetterling, der in Hawaii den Flügel schlägt und dann eben den Sturm in der Vizcaya auslöst, wo dann die Bäume umfallen. Ich suche den Schmetterling heute noch, der das war. Aber so ist es halt. Ja. Und so ist dann auch bei uns auch natürlich auf einem kleineren Bereich gewesen. Der Name, den die Kollegen gefunden haben, der ist inzwischen in der Szene sehr bekannt, Monaden. Monaden ist ein Konzept der Kategorientheorie, hat damit natürlich einen anderen Klang als Chaos-Theorie, also hat nicht annähernd die Chance, es auf die Weihnachtsgabentheorie zu schaffen. Aber in der Tat, das, was dort gemacht wurde, erfüllt die Axiome der Monaden, das war es aber auch schon, das ist die einzige Beziehung, die zu den Monaden besteht, deswegen habe ich immer gesagt, das lohnt sich nicht. Trotzdem, es hat man ein schönes Wort dafür. Ist besser als sagen wir, eine Kombination aus Continuation-Based Programming mit Hiding. Ist einfach zu lang und sperrig, Monaden, da weiß man, wovon man redet. Das heißt, das, was alle machen, ist die Monaden-Technik. Meine Einstellung, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ist die, Monaden sind zurzeit das Beste, was wir in dem Bereich haben, aber Ich würde sagen, es ist ein Zwischenschritt. Kein Sprachdesigner hat eine wirklich endgültige Lösung für das Problem bisher. Ich sage, die Monaden sind das Beste, was es gibt. Sie schreiben sich ein bisschen clumsy, wie man auf Englisch sagen würde, ein bisschen sperrig. Das gefällt mir nicht dran. Auf der anderen Seite sind sie dann aber flexibler als zum Beispiel Pascal oder C, also die so eine imperative Programmierung. Dass das in der imperativen Programmierung auf den ersten Blick einfacher aussieht, liegt daran, dass die I.O.-Programmierung, also eine Ausgabeprogrammierung, auch der Teil ist, der am wenigsten systematisch im Software-Engineering gemacht wird und programmiert. Da wird irgendwie gesagt, okay, jetzt brauche ich meine Eingabe, jetzt brauche ich meine Ausgabe, dann wird da schon also hier eine Befehlszeile readline, dann printline und dann geht es wieder weiter im Text, dann kommt wieder ein readline irgendwann, wann man es da hat. Das heißt, man streut das so ein in den Text, wo man es gerade braucht. Wenn man dann aber in einem Programmbereich ist, wo man 100.000 Lines of Code geschrieben hat und das sind unein Ausgabefehler durchgemischt, dann stellen Sie irgendwann fest, wenn Sie dann das System analysieren wollen und sagen, okay, welche Interaktion mit der Umwelt betreibt das Teil eigentlich? Und Sie fangen an und legen 100.000 Lines of Code, die 50 Lines zu suchen, in denen auf Dateien gearbeitet wird, dann glauben Sie mir, wenn Sie sowas mal analysieren müssen, haben Sie ein ziemliches Problem dabei. Das heißt, im modernen Software Engineering sagt man, diese eine Ausgabe muss konzentriert werden an einer Stelle. Und es muss ein Modul werden, der die gesamte Ausgabe regelt. Und aus dem Programm heraus gibt es dann eine kontrollierte Interaktion mit diesem Modul. Ja, das heißt, Sie lokalisieren die ganze Ausgabe an einer Stelle. Sie beschreiben die Ausgabe auch nicht in Form von kleinen Einzelbefehlen, lies mal was ein oder gib mal was aus, sondern man muss eigentlich klären und sagen, was ist eigentlich der Zweck dieser Interaktion? Was will ich dem Benutzer alles erzählen und was will ich vom Benutzer wieder haben? Das darf man nicht aufdröseln in jetzt gebe ich die kleine Ausgabe und dann hole ich mir schnell eine kleine Eingabe rein und dann nehme ich ein bisschen was raus, sondern Sie müssen eigentlich beschreiben, was ist sozusagen der Gesamtaustausch, was ist die Gesamtinformation, die ich rausgebe, was ist die Gesamtinformation, die ich reinhole. Wenn Sie das systematisch machen, dann wird das genauso länglich auf der einen Seite, aber auch sauber strukturiert im Imperativen wie im Funktionalen. Dann ist der Unterschied im Klein-Klein kaum noch zu sehen. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass bei kleinen, einfachen Programmen man das noch nicht sieht und eher sagt, na, das ist doch wunderbar, dann streue ich halt mal schnell zwei Eingaben oder Ausgaben da in mein Programm rein und dann geht es doch wunderbar weiter. Ich kann Ihnen nur dringend abraten, auch bei, also machen Sie es nicht in so einem Klein-Klein-Bereich, sondern auch schon bei kleinen Programmen, stellen Sie sicher, dass jede eine Ausgabe ordentlich durchgezogen wird, dass Sie es ordentlich in Bereich hinein konzipieren. So, nach der Vorrede ist die Frage, was mache ich eigentlich mit einer Ausgabe? Die eine Ausgabe ist in der funktionalen Programmierung deswegen so ein Problem, weil die Idee der funktionalen Programmierung gerade darin besteht, von Zeit und Zustand zu abstrahieren. Das heißt, Funktionen haben buchstäblich zeitloses Verhalten. Also, ich sage mal so flapsig, Sinus von Pi Achtel ist am Dienstagnachmittag das gleiche wie am Mittwochvormittag. Es darf keinen Unterschied machen, wann ich Sinus Pi Achtel mir hole. Das gilt nicht, wenn Sie die Frage stellen, ist der Sitz auf der Maschine nach München noch frei? Da spielt die Frage, ob es ganz am Dienstagnachmittag ist oder am Mittwochvormittag, sehr wohl eine wesentliche Rolle, weil in der Zwischenzeit jemand einfach den Sitz belegt haben kann. Das heißt, wir haben in der funktionalen Welt eben, das ist die Grundidee, in der funktionalen Programmierung ist ein ganz wichtiger Schritt die Abstraktion von Zeit und Zustand. Das Problem der imperativen Programmierung, also Java, Pascal und Co., ist, dass Sie dort immer die Zeit und den Zustand mitschleppen, indem Sie programmieren. Dort sagen Sie, eine Variable hat jetzt den Wert 5, dann tue ich ein bisschen was und dann hat es den Wert 7 und dann tue ich wieder ein bisschen was, dann tue ich das Ding an, dann ist die Frage, hat es 5 oder 7? Nee, es war mal 5, jetzt ist 7. Das heißt, auch bei der Berechnung des Sinus muss ich mit der Zeit arbeiten. Ich nehme Variablen zu Hilfe, die eben vorher den und nachher den Wert haben. Das brauche ich eigentlich nicht. Das heißt, dass was man dort macht, ist, dass obwohl ich eine Funktion, bei der die Zeit keine Rolle spielt, berechnen will, benutze ich eine Programmiertechnik, wo die Zeit aber eine Rolle spielt. Das führt zum Mangel der Eleganz im Abbild. Ja, da passieren dann auch Fehler. Da gibt es dann so schöne Sachen, dass inzwischen, wenn es dann komplizierter wird, da wurde ein Pointer in der Zwischenzeit umgelegt und zeigt inzwischen auf einen anderen Teil des Baumes. Und Sie kommen an und dachten, der Pointer geht immer noch dahin, wo er mal war. Und dann landen Sie aber in einem anderen Zweig des Baumes, weil irgendwo dazwischen der Pointer schon umgelegt wurde und Sie dann dran gedacht haben. Das sind die Probleme, die Sie reinkriegen. Wenn man eben etwas, was von der Zeit unabhängig ist, trotzdem mit Hilfe von Programmiertechnologie bearbeitet, in der Zeit eine wesentliche Rolle spielt. Die Schwierigkeit der funktionalen Programmierung ist dann natürlich, in dem Moment, wo ich mit dem Benutzer interagiere, ist Zeit plötzlich relevant, weil der Benutzer lebt in der Zeit. Es macht einfach einen Unterschied, wenn ich auf dem Bildschirm die 5 ausgegeben habe, sieht die halt anders aus, wie bevor ich sie ausgegeben habe. Ich kann nicht so tun, als ob das irrelevant wäre. Und das hat ein paar sehr verrückte Konsequenzen. Zum Beispiel kann ich bei Ihnen, wenn ich so eine Funktion mache, def clone, also geht Alpha nach Alpha kreuz Alpha, und ich sage clone von x ist einfach das Pärchen x, x. Oder ich habe sowas def 0 von x ist gleich 0. Das heißt, egal was ich als x gebe im Ding, es kommt eine 0 raus. So, das heißt, wenn ich jetzt irgendwo sage, mit den beiden Definitionen, clone von 2 gibt mir also das Pärchen 2,2. Und wenn ich sage 0 von 2, dann kommt dann 0 raus. Ich mache mir keine Sorgen, dass im ersten Fall jetzt sozusagen ein 2 mehr da ist als vorher. Da ist eine neue 2 entstanden irgendwo. Und ich bin auch nicht sonderlich besorgt, dass die 2 aus der Welt verschwunden ist, weil sie im zweiten Beispiel nicht mehr auftaucht. Wenn ich jetzt aber so eine Funktion einfach auch auf jetzt etwas aus Umgebung anwende, zum Beispiel die Idee zu sagen Clone und dann gebe ich in irgendeiner Weise den Bildschirm ein, und das führt dazu, dass ich plötzlich 2 Teile auf dem Schreibtisch stehen habe, das ist wohl eine etwas skurrile Vorstellung. Ja, also durch so eine Klonanweisung seine Bildschirme verdoppeln, wäre ja schick. Hätte man ja ganz gerne, ja, aber irgendwann glauben Sie, hätten Sie so viele Bildschirme, dass Sie auch wieder ein Problem haben. Dann blieb Ihnen als einzige Chance, dauernd die Zero-Funktion darauf anzuwenden, weil Sie nämlich dann, wenn Sie Zero sagen, kommt nur auf den Bildschirm, ist wieder weg. Ja, also das wäre, Sie müssten die sehr gezielt anwenden, solche Klon- und Zero-Funktionen, um Ihre Bildschirme auch nicht irgendwann den Schreibtisch zusammenbrechen zu lassen. Also ist offensichtlich Nonsens. Das heißt, es gibt dort ein Phänomen in der realen Welt, das ich in der funktionalen Programmierung irgendwie widerspiegeln muss. Die Tatsache, dass ich einfach sagen kann, so etwas wie Clone X ist x, x und damit ein Ding zweimal da ist, kann ich mit den Gegenständen der realen Welt nicht machen. Das bedeutet, das ist jetzt hier einfach nur ein lustiges Beispiel, aber in der Praxis bedeutet es, ich kann die Dinge der realen Welt, Bildschirme, Dateisysteme, Drucker und ähnliches, nicht einfach als Argumente von Funktionen behandeln und sie durchreichen. Ja, die haben einfach Eigenschaften, die die 2, die 5 oder eine Liste eben nicht haben. Die anderen Dinge kann ich beliebig verdoppeln oder auch verschwinden lassen. Das kann ich mit realen Geräten nicht machen. Das heißt, ich brauche eine Technologie, die mir sicherstellt, dass dieser Fehler nicht auftauchen kann. Das war mal, in einer Zwischenphase der funktionalen Programmierung hat man genau diesen Trick gemacht. Man hat einfach das Terminal als Parameter einer Funktion mitgegeben und dann auf dem Ding gearbeitet. Aber dann stieß man immer auf diese Paradoxien. Das konnte irgendwie nicht gut gehen. Und deswegen sucht man eben nach neueren Dingen. Eines der Konzepte waren dann eben die sogenannten Monaden. Das heißt, was man als Struktur machen muss, damit das funktioniert, das tut man letztlich intern auch in den imperativen Programmiersprachen. Und das ergab sich, oder diese Erkenntnis ergab sich in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eigentlich, im Bereich der sogenannten denotationellen Semantik. Das war der Versuch, Programmiersprachen ihre Semantik sauber mitzugeben. Das heißt, Boyles. Bis dahin war es so, dass die ersten Programmiersprachen, Fortran, COBOL, Algol und wie sie alle hießen, da gab es halt einen Compiler, den sogenannten Referenzcompiler, und dann gab es ein bisschen Prosa und man hatte eine sogenannte Syntax. Das haben wir, ja, kontextfreie Grammatik, da haben wir uns jetzt vor kurzem unterhalten drüber. Und das war es dann auch. Und die Bedeutung, also wenn man fragt, okay, was passiert eigentlich, wenn ich das Programm schreibe? Das haben Sie alle jetzt im Semester lang kennengelernt, dass das nicht immer offensichtlich ist. Ja? Was tut das Programm, wenn ich Folgendes schreibe? Das muss irgendwo dokumentiert sein. Und da gibt es die ganz einfachen, offensichtlichen Dinge. Man hofft, wenn man 2 plus 3 schreibt, dass da auch 5 gemeint ist. Davon geht man mal aus. Aber es gibt, wie Sie alle inzwischen wissen, auch subtile Fragen. Was passiert eigentlich in der Konstellation? Vor allem, wenn Sie an der Parallelität reden, bei relativen Geschwindigkeiten von Dingen etc. Und da war die Frage, wie beschreibt man sowas eigentlich sauber? In den Frühzeiten war die Antwort einfach sozusagen der Referenzcompiler. Man hat den Compiler laufen lassen und geguckt, was er macht. Und was immer der Compiler machte, war dann die Antwort. Das Problem war, wenn ich dann von der Konkurrenzfirma auch einen Compiler hatte, wer hat denn entschieden, welcher von den beiden relevant ist? Ja, wenn die, und es gab durchaus unterschiedliches Verhalten bei diesen beiden Compilern. Ich habe Ihnen einmal die Geschichte erzählt mit den Fortran-Programmen, die also im einen Fall Sinus von 10 hoch 12 rechneten beim einen Compiler und beim anderen Compiler sagten, Sinus von 10 hoch 12 kann ich nicht rechnen, da bleiben nur Rundungsfehler übrig. Ja? So, das heißt, die beiden Compiler haben völlig unterschiedliches Verhalten gezeigt. Der eine sagt, es ist undefiniert und der andere hat irgendeine Zahl gegeben. Die Zahl war zwar genauso gut, als wenn sie gewürfelt hätte, aber es kam eine Zahl raus. Was ist jetzt richtig? Also welcher der beiden Compiler macht es falsch? Steht es irgendwo? Wo kann ich das nachlegen? Und vor diesem Hintergrund, vor allem, da man eben entdeckte, die Informatik, wie gesagt, man fing an, Boeings damit zu programmieren, man fing an, Kernkraftwerke damit zu programmieren, da wird die Frage, was tut das Programm eigentlich in kritischen Fällen durchaus sein. So, und dann gab es eben diese Bemühung, und eine der Bemühungen war die sogenannte denotationelle Semantik. Man hat versucht, mathematisch sauber zu beschreiben, was ein Programm tut, und dann konnte man eben dann anhand der Beschreibung sagen, der Compiler ist richtig oder falsch. Weil die Sprache war sauber geschrieben, war völlig klar, was wann passiert, und der Compiler konnte an dem Ding gemessen werden. Das war, wie gesagt, Thema 70er, 80er Jahre, da war das ein ganz großes Forschungsthema. Und die hatten auch das Problem, dass sie jetzt Pascal oder C beschreiben mussten mit Mathematik. Und was sich herausstellte, was da passierte, war, das sah sehr ähnlich aus wie funktionale Programmiersprache. Ja, und das war eben jetzt alles in Mathematik hingebaut. Und dabei hat man eine Technik entwickelt, um solche, gerade die Go-Tos und sowas, die es ja in C und ähnlichen Sprachen gibt, auch sauber zu beschreiben, die dann eben in der Programmierung der Monaden letztlich wieder auftauchte. Und man nennt dies die sogenannten Continuations. Und das ist einfach Folgendes. Die Idee ist dann, dass man sagt, also die Fortsetzung. Das heißt, ich habe folgende Idee, eine Funktion. Hat 2 Argumente. Nämlich einmal den eigentlichen Parameter, also das, was sie tun soll, das kann natürlich auch ein Tupel sein. Und das zweite ist die Fortsetzungsfunktion. Das heißt, ich sage der Funktion, was nach ihr anschließend noch passieren soll. Weil das sieht doch ungefähr so aus. Das heißt, ich habe sowas wie ein f-Dach von x und g ist dann definiert als g von f von x. Ja, das heißt, zu einem f assoziiere ich ein f-Dach. Und was hier passiert, wenn hier f von x Sie rechnen, in diesem Ausdruck, da kommt auch mehr 27 raus und dann wird g auf 27 angewandt. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich dem eine Funktion f-Dach zuordne, die einmal das Argument x hat und als zweites Argument das, was nach der Funktion passieren soll. Ein ganz einfacher Trick. heißt, eine Funktion hat immer das dabei, was danach noch kommt. Und für diejenigen von Ihnen, die also irgendwie in C oder Pascal oder so vertraut sind, dort schreiben Sie halt typischerweise zusammen, dass Sie sagen, y gleich Sinus von x, Semikolon, z gleich Tangens von y halbe oder sowas. Und was da passiert ist, dass eigentlich hier dieses Semikolon, die Sprache eingebaut ist, eigentlich das Fortsetzungssymbol. Ja, das heißt, der Semikolon, wenn Sie praktisch das zusammen betrachten, dann sagt er, der das hier hat den ganzen Teil als die Fortsetzung. Also was hinter dem Semikolon kommt, das ist der Fortsetzungsanteil. Das ist natürlich auf der Ebene noch sehr einfach, aber wenn Sie dann mit einer Weilschleife sind, wird es dann schon etwas spannender. Was ist die Fortsetzung, wenn Sie in der Mitte einer Weilschleife sind? Ganz einfach, der Rest der Weilschleife und alle künftigen Gleichen. So, das heißt, wie gesagt, in der denotationalen Semantik wurde dann gesagt, gut, wenn wir verstehen wollen als Mathematik, wo wir Begriffe wie Mengen und Funktionen als Basis haben, die aber über Jahrhunderte sauber fundiert sind, dann kann ich eben so ein Programm mit eben diesen Semikolon und Globus so erfassen, dass ich sage, das ist immer die Fortsetzung, die noch kommen wird. Und das ist im Wesentlichen eigentlich der Trick, den man jetzt bei der funktionalen Ein-Ausgabe macht. Ich habe dort eben elementare Befehle wie read und write und open file und close file. Und dann muss ich noch dazugeben, was kann als Nachfolgefunktion noch kommen. Und das muss halt in geeigneter Form zusammengefasst werden. Das heißt, was ich halt im Wesentlichen mache, ist jetzt Folgendes. Das heißt, die eine Ausgabe hat gewisse Basisoperatoren, hat so Basisoperationen, die kennen Sie alle. Zum Beispiel dass Sie sagen, open, file name, oder close, file, oder read file, oder write file. Ja, das heißt, Sie haben eine Datei. Erstmal müssen Sie öffnen, das heißt, Sie geben den Dateinamen an. In einer Funktion open, dann guckt dieses Ding im Betriebssystem nach, geht ins Dateisystem, gibt es eine Datei über diesen Namen, können zwei Dinge rauskommen, ja oder nein. Wenn sie da ist, dann kriege ich ein Ding zurück, das den Typ File hat. Das ist so in der iNode in Unix, also in Windows heißt es nicht anders, aber sie haben dann so einen Handle, also einen Zugriff auf die Datei. Und mit diesem Handle können Sie dann eben jetzt die ganze Datei lesen, oder Sie können sie auch zeilenweise lesen, ja, read line, bis sie zu Ende ist. Sie können sie aber auch in ein Stück einlesen. Sie können eine Datei unter dem Namen schreiben, dann ist wieder die Frage, wenn sie schon da ist, darf ich sie einfach überschreiben, oder kopiert es dann, die ganzen Dinge, die man da hat. Und ganz am Schluss können Sie es mit close wieder schließen, dann ist es abgeschlossen und für andere Programme verwendbar. So, das heißt, Sie haben dann. Und dann können Sie das Ganze, Spezialdateien im System, das kennen Sie aber alle schon, dann jetzt eben diese Spezialdateien im Unix-System, die aber auch im anderen schon existieren, sozusagen gibt es also, die heißen beim anderen Standard in und Standard out und Standard error, ja, bei uns heißt die Input-Output, error heißt die, glaube ich, ja. So, das sind Standarddateien. Das heißt, jedes Programm, egal ob Sie jetzt C oder Pascal oder irgendwas schreiben, die haben Sie immer diese Dinger. Standard-Input, also wenn Sie keine Dateien anzahlen, dann liest er von da. Das ist meistens die Tastatur, einfach das, was Sie eintippen. Standard-Output ist meistens so dieser Bildschirm, das ist so ein Terminal. Und Error ist meistens das gleiche wie das Standard-Output, also die werden bunt gemischt. Das sind so Standarddateien, die im System vorgegeben sind. So. Das sind so die Basisbefehle, auf denen ich letztlich aufbaue. Und diese Basisbefehle, die müssen dann zusammengepackt werden. Da kommen wir gleich nochmal auf die.
Und diese Basisbefehle müssen jetzt zu größeren Einheiten zusammengepackt werden. Und da kommen wir jetzt genau an die Stelle, wie kriege ich das jetzt genau hin? Und jetzt versuche ich mal so ein Beispiel zu machen. Zum Beispiel, so ein Klassiker ist der, dass ich sage, ich möchte eine Datei verarbeiten. Das möchte ich jetzt, so das heißt, ich habe irgendeine Funktion, Process File, und diese Process File hat kein Argument. Und die besteht jetzt darin, dass ich sage, als erstes wende ich mich an den Benutzer und sage, ich hätte gerne einen Dateinamen von dir. Und ich mache es mal so, ich sage erstmal intuitiv. Ja, und dann klären wir Stück für Stück, wie wir das Ganze jetzt sauber in Programmierung einpacken. Das heißt, ich nehme mal an, es gibt irgend so einen Write. Dann kommt ein Text, Dateiname, Doppelpunkt. So, also ich sage write Dateiname. Dann tippt der Benutzer irgendwas ein, das muss ich jetzt mit read bekommen. Und jetzt ist schon die Frage, okay, read, write Dateiname war noch okay, da erwarte ich kein Ergebnis. Bei read erwarte ich jetzt was zurück, nämlich ein String. Das heißt, in irgendeiner Weise möchte ich jetzt das, und deswegen sage ich es informell, ich mache es mal was dahinter, das Ergebnis möchte ich jetzt zum Beispiel in x, in einen, mit dem Namen x, oder ne, mal x ist ein blöder Name, sorry. Also x ist ein Semisignal. Ganz einfach f nehmen, ist nicht viel intelligenter, aber okay. Ja, also das heißt, es soll, dieser String, der zurückkommt, den nenne ich jetzt FileName. So, danach mache ich Open FileName. Jetzt wird die Datei geöffnet. So, und jetzt habe ich das nächste Problem, es gibt zwei Möglichkeiten. In einem Fall sagt das System, prima, Datei offen. Es kann aber auch sein, dass es sagt, nö, so eine Datei gibt es nicht mehr. Ja, die kann sie nicht öffnen, die ist ja gar nicht da. Ja, das heißt, und ich habe auch keine Chance, das in irgendeiner Weise anders abzufangen, als es versucht zu machen, sie zu öffnen. Da muss ich eben fragen, falls ich jetzt, was ich an der Stelle jetzt haben möchte, ist, dass ich sowas habe wie File ID. So, und jetzt sage ich einfach, wenn dieser File ID ein Erfolg war, als if, groß muss ich schreiben, Entschuldigung. So, das heißt, wenn ich da einen Success habe, dann geht es halt ganz normal los, dann sage ich then read file ID. Und jetzt wieder, das was ich eingelesen habe, muss ich irgendwie in einen Namen festhalten. Das heißt, irgendwie möchte ich das Content nennen zum Beispiel. Ich muss das in einem Namen haben, ich muss damit weiterarbeiten können. Und dann, von mir aus, gebe ich jetzt sogar noch raus, write, dass der Benutzer weiß, dass alles gut gegangen ist, erfolgreich gelesen. Dann, Leerzeile, Arbeit beginnt. Das ist eine Meldung an den Benutzer und dann kommt irgendein Work on Content, was immer das Teil dann tut. Das ist das eigentliche Programm, das ich schreiben will, ja, das mit dem Ding arbeitet. Jetzt gibt es aber nicht den else-2. Das heißt, dass ich habe ein Failure und dort sage ich jetzt einfach write existiert nicht. Also ich erzähle dem Benutzer, dass wir ein Problem haben. Und dann kommt noch irgendwie
sowas wie ein Error-Handler. Und das war bei einem Headname, habe ich das nicht genannt. Wie? So, das ist die Struktur und da führt auch eigentlich letztlich kein Weg dran vorbei. So ungefähr muss ich das programmieren. Nur zu Ihrer Information, nur dass Sie mal so ein Beispiel sehen, wenn Sie sowas dann in zum Beispiel in Java schreiben, dort müssen Sie dann sowas in der Situation, also in Java sieht das dann grob ungefähr so aus, dass Sie sowas machen wie dieses Process-File, ohne dass ich genau schreibe, wie das Ding dann in Java-Syntax aussieht, außer dass Sie schweife Klammer machen müssen. Und dort haben Sie im Wesentlichen dann sowas, dass Sie ganz oben ein Try schreiben müssen. Und dann kommt hier dieses ganze Write, bla bla bla. Und dann hier unten müssen Sie dann sagen Catch. Und dann kommt hier Exception E. Und dann schreiben Sie hier Write existiert nicht. Und Error Handler. Ja, das heißt, Sie kriegen nur die gleiche Struktur. Ich habe es ganz bewusst so gespielt, weil wir haben hier in Java, Sie sollen das gar nicht abschreiben. Ich wollte nur zeigen, was wir hier da rein haben und was Sie in Java oder C oder Pascal machen, sieht praktisch gleich aus. Ja, das ist kein Unterschied zwischen beiden. Das ist schade, ich hätte es gerne eleganter, aber wir haben es nicht hingekriegt. Ja, das heißt, wir kummeln uns genauso durch den Kram durch, wie andere Programmiersprachen auch. Ob jetzt die Syntax mit den geschweiften Klammern und Try und Catch schöner ist oder die andere, das darüber jetzt nicht diskutieren, das ist eine Geschmacksfrage. Da kommen Sie eh nicht zum Ergebnis, wenn Sie auf der Basis diskutieren. Wir haben jetzt hier eine ganze Menge von Problemen, die wir uns angucken müssen. Das ist ja jetzt im Moment noch eine intuitive Wunschvorstellung, was hier steht, noch nicht ein vernünftiges Programm. Zunächst mal müssen wir uns mit einem Problem befassen, das sich inhärent uns stellt bei einer Ausgabe, wo wir schlicht nichts machen können. Und das ist folgendes. Wenn Sie Arithmetik machen, dann dividieren Sie mal irgendwo. Sagen Sie x durch y. Na, ups, da weiß ich doch, dass es nur wenn sein könnte. Y könnte ja 0 sein. Da muss sie aufpassen. Also schreibe ich, falls y ungleich 0, dann x durch y, l ist was auch immer. Wenn ich den Wurzel ziehe, dann sage ich, negative Zahlen sind suboptimal. Also, falls x größer 0, dann Wurzel x, ansonsten mache irgendwas anderes. Mit IO könnte ich jetzt sagen, falls Datei existiert, dann liest sie ansonsten nach was anderes. Und das geht. Warum? Hier kommen wir in die Subtilität des Betriebssystems hinein. Sie wissen alle, auf Ihren Rechnern heutzutage laufen mehrere Programme. Wenn Sie mal bei Ihrem Windows-Rechner in die Prozesstabelle gucken, dann stellen Sie fest, dass das so Stunde 60 Prozesse eingetragen sind, die potenziell alle simultan laufen. Die meisten schlafen, aber manche wachen mit einer Uhrzeit auf, manche, weil von außen Signal reinkommt über das Internet, auf das sie reagieren müssen. Wenn sie ihr Telefon anschlossen an den Rechner, wenn nur das Telefon klingelt, wacht irgendein Prozess im Rechner auf. Das heißt, in ihrem Rechner laufen viele Programme simultan. Das können sie gar nicht verhindern, das ist heute so. In den Altzeiten Informatik war das noch so, zu jedem Zeitpunkt war da ein Programm da und das war's dann. Das ist schon lange vorbei. So, das bedeutet aber, dass immer folgende Situation eintreten kann. Sie haben irgendein Programm am Laufen, also Ihren schönen Code, der da irgendwas tut. Das heißt, zur Laufzeit, also Ihr Programm, läuft Ihr Programm und jetzt machen Sie so eine Abfrage, die sagen, if exists file, then read file, würden Sie gerne machen. So, das, wenn Sie vorstellen, dass das sozusagen auf der Zeitlinie ist, dann kann Ihnen Folgendes passieren. Genau an der Stelle hier, zum Beispiel, ja, das Ding existiert, und hier kommt ein higher priority process. Ja, eine hohe Priorität kommt dazwischen, daraufhin stoppt das Betriebssystem Ihr Programm und sagt, da ist jemand, der ist wichtiger als du, lass den mal blühen. Dann tobt er eine Zeit lang rum
dann sind Sie wieder dran. Und das heißt, Sie haben gerade geprüft, gibt es die Datei? Ja, gibt's. Jetzt sagen Sie Read-File. Das Dumme war, der Higher-Order-Process war ein Virus, der es geschafft hat, Higher-Order zu werden, also ganz hohe Priorität zu bringen. Und der hat unter anderem, das hat einen Folie gelöscht. Sodass also Ihre Dateien weg sind. Das ist der Worst Case. Es kann auch sein, dass es ein ganz legales Programm war, das einfach parallel und ungeweise diese Datei gelöscht hat. Mit anderen Worten, selbst wenn Sie ganz sauber programmieren und sagen, falls Datei existiert, dann liest sie, haben Sie immer noch keine Garantie, dass es auch funktioniert. Das liegt inhärent an den Problemen. Sie können eben, das heißt, und das ist genau diese Zeitabhängigkeit. Ja, weil das Programm von Zeit und Zustand abhängt. Das heißt, beim Sinus, also wenn ich mal gefragt habe, ob X negativ ist, selbst wenn ich einen Interrupt lege, mein Speicherbereich ist geschützt, da kann ich ein anderes Programm, ein X, plötzlich negativ machen. Oder positiv. Ja, es kann nicht mit meinen Daten umgehen. Aber auf den Dateien können andere Prozesse rumarbeiten. Und das heißt, es nützt mir gar nicht, wenn ich zum Zeitpunkt T eine Prüfung mache, die mir sicherstellen soll, dass zum Zeitpunkt T plus Delta die Situation immer noch okay ist. Sondern ich kann immer in dem Augenblick, wo ich diese Datei lese, kann es mir passieren, dass sie weg ist. Das ist zwar selten, aber es ist potenziell möglich. Und glauben Sie mir, wenn Sie das erste Mal sich darauf verlassen, dass es nicht sein kann, in dem Moment passiert es auch schon. Ja? Das ist eine Erfahrung, habe ich mehrmals mein Leben selber gemacht. So, das heißt, ich muss immer darauf gefasst sein, dass wenn ich read sage, ein Fehler kommt. Ja, all diese IO-Operationen können inhärente Fehler bieten. So, das fängt zum Beispiel Java mit diesem Try-Catch ab. Das heißt, was Try-Catch tut, ist, alles was hier drin passiert, wenn das einen solchen Fehler auslöst, wird das Programm an der Stelle abgebrochen und in der Stelle, wo Catch steht, weitergemacht. Und Catch muss versuchen rauszugehen, wo das Problem war. Ja, das ist ein inhärentes Problem, das kann man gar nicht loswerden. Das heißt, wir haben grundsätzlich die Schwierigkeit, dass alle unsere IO-Operationen potenziell solche Fehlersituationen verarbeiten müssen. So. Das bedeutet, dass wir zum einen eine Art von Fehler haben, die wir, wie zum Beispiel mit dem Success, wirklich nachprüfen. Die andere Art kann uns noch auf andere Weisen zuschlagen, da kommen wir dann gleich noch drauf. So. Was ich jetzt hier habe, ist, ich habe jetzt einfach die essentiellen Operationen hintereinander hingeschrieben und einfach gesagt, okay, das sind die Operationen, das ist der Ablauf, den ich haben möchte. Und jetzt muss ich aber noch die, weil wir über funktionale Programmierung reden, die miteinander verbinden. Nun, wenn Sie Pascal anschauen oder C oder Java, dann sagen Sie, gut, da fehlt noch was. Wenn das die Pascal wäre, würde hinter jeder Anweisung Semikolon stehen. Ja, das heißt, ich sage einfach die und dann die nächste und dann die nächste. Jetzt können Sie überlegen, jetzt schreibe ich da mal einfach einen Operator rein, ich nenne den mal FBY, followed by. Ja, und dann sage ich followed by. Hätten Sie ja vorne hinschreiben können, followed by. Dann if, then else, dann hier followed by. Followed by und hier wollen wir followed by schreiben. Das ist nichts anderes als das Semikolon von Pascal. Ja, das Semikolon von Pascal sagt einfach und jetzt der nächste. Mehr passiert da nicht. Das ist der eine Punkt. Was mehr weh tut, ist, ich brauche diese Namen hier noch. Ich muss ja, bei Read wird ein Name eingelesen, den ich im weiteren Teil brauche. So, in Imperativprogramm ist man auf einer Buch, ich nehme da halt eine Variable, gebe dem Read die Variable mit und in der Variable steht dann anschließend das drin. Hätten wir auch machen können, dann hätten wir aber die ganzen Dinge wie Read und so als eine Spezialsyntax einführen müssen, wo gesagt wird, Read führt einen Namen ein. Und da man gerne so ein bisschen minimalistischen Ansatz verfolgt, haben wir gesagt, okay, ich brauche etwas, wo ich Namen an etwas finden kann, habe ich in der Sprache sowas nicht schon mal. Ja, bevor ich dauernd neue Syntax erfinde, um Ad-Hoc-Probleme zu lösen, sage ich, ich gucke doch lieber, ob ich schon irgendwas habe, was das kann, und siehe da, wir haben natürlich schon mal sowas. Was wir nämlich hatten, ist, ich konnte zum Beispiel schreiben, lambda x.x plus 1 angewandt auf 5 führt dazu, dass ich 5 plus 1 sehe. Mit anderen Worten, wenn ich einen Identifier einführen möchte, an den ich etwas binde, dann nehme ich dazu den Lambda-Ausdruck. Und das bedeutet, ich kann das machen, das liest sich jetzt zwar etwas ungewöhnlich, gebe ich ja zu, ich sage einfach read, followed by, und jetzt sage ich einfach Lambda fname. Doch. Es empfiehlt sich, Klammern zu machen, weil irgendwann wird es sonst unleserlich. Und jetzt ist der Name hier gebunden. So, jetzt Open File Name, der liefert auch etwas, nämlich Lambda File ID. Doch. Jetzt ist an den Namen File ID das Ergebnis von Open FName gebunden. Und hier sage ich followed by Lambda Content. Doch. So, und dann müssen Sie halt hier noch entsprechend irgendwo Klammern zumachen. Das ist dann. Dann müssen Sie hier noch einige zumachen. Und hier noch 2 zu. Ja. So. Es ist ungewöhnlich. Was man gewöhnt ist, wäre eigentlich, dass geschrieben wird, dass man sowas hat wie write Dateiname, Doppelpunkt, dann irgendwie followed by, und dass die Leute dann sowas schreiben würden wie fname ist gleich read, followed by, und dann File ID ist gleich OpenFName und so weiter. Und das heißt, was bei uns eben ungewöhnlich ist, ist nur, dass wir anstelle, statt das Teil vorne hinzuschreiben, wir das leider als Lambda FName dort hinten hinschreiben müssen. Und Lambda File ID dort. Wenn wir die Variante mit dem ist gleich genommen hätten, dann hätten wir einfach neue Syntax einführen müssen. Ja, ist eigentlich kein Problem. Das andere ist in der Sprache machbar. Und weil das eben in die Sprache systematisch hineinpasst, haben wir gesagt, wir bleiben bei diesem, mit dem Lambda. Die Haskell-Leute haben es anders gemacht, die haben eine Spezialnotation eingeführt. Wenn die schreiben vor das Teil ein Boolean und schreiben anstelle von diesem F, von diesem gleich ein File. Die haben Spezialsyntax gefunden dafür. Wir haben das nicht gemacht. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, da kann man jetzt lange drüber streiten, aber wir haben schon mal überlegt, ob das zum Beispiel dieses Followed by und Lambda durch so ein File ersetzen würde, da stehen Read, File, Fname, wäre auch gegangen, sagen wir, okay, das Ergebnis geht in Fname rein. Also da kann man sich vieles ausdenken. So, wir sind wie gesagt bei der etwas rigoros oder bei der etwas puristischeren Form geblieben. Mit all der Kritik, die wir dafür geändert haben. So, was, warum habe ich jetzt das von den Continuations erzählt? Wenn Sie jetzt das anschauen, was da passiert ist, ist wirklich Folgendes. Was passiert ist, ich sage hier, read. So, das heißt, wenn ich sowas mache wie read, followed by Lambda x dot und dann open x. So, wenn mir das anschaut, passiert mir Folgendes. Dieses hinter dem followed by kommt die Funktion, die nach read ausgeführt wird. Deswegen habe ich gesagt, das ist die Continuation-Geschichte. Dieses followed by hat also einmal hat followed by als erstes Argument, und jetzt nennen wir die einzelnen Operationen, nennen wir com für command. Hat com denotation. Und hat als nächstes, das Lambda x ist eine Funktion, also eine Abbildung, die denotation nach command von file ID gibt. Zum Beispiel, nämlich unser Open. Open liefert uns ein File ID. So, das ist genau der Trick. Das followed by nimmt also ein Kommando, eine Operation, wenn wir das jetzt einfach mal als Kommando so zeichnen. Nämlich so wie read, write, oder so ähnlich. Open, close sind Kommandos, hast du richtig gesehen? Und als zweites Argument dann die Funktion, die das Ergebnis des Kommandos beibehält. Das ist followed by. Ja? Das ist der ganze Trick dabei. Und jetzt können wir uns noch den Spaß machen und sagen, na wunderbar, wir sind ja sehr flexibel in Opal, wir können ja also beliebige Dinge dort definieren. Followed by ist eigentlich blöd. Ich definiere mir dieses nicht als followed by, sondern ich definiere mir das zum Beispiel als ein Operator namens Semikolon. Und der hat dann ganz allgemein kommt von irgendeinem Alpha, Kreuz Alpha zu irgendeinem Komm Beta, nach Komm Beta, habe ich hier vergessen, nach Komm File ID, steht es hier unten, Komm Beta. Mit anderen Worten, diese Kombination selber, das ganze Teil hier, ist wieder ein neues Kommando, das in Zusammenhang ein File ID abliefert. Ja, das heißt, diese das Einlesen, gefolgt von diesem Open, ist insgesamt etwas, das den Effekt von Open hat. Wenn es denn klappt. Ja, das heißt, das ist einfach ein neues Kommando, ein größeres Kommando. Und das ist genau eine Chance, dann die Eleganz wieder hinzukriegen. Ich kann große Kommandos aus Teilkommandos zusammenbauen. Das, was ich am Anfang bevor ich gesagt habe, was ohnehin empfohlen wird. Und der Witz an der Geschichte ist, wenn ich das Ding auch noch Semikolon nenne, dann steht es überall, wo hier followed by stand, plötzlich ein Semikolon. Und damit können Sie es von Pascal praktisch nicht mehr unterscheiden. Ja? Kann man sagen, okay, jetzt hast du dir die Mühe gegeben, dass Opal endlich aussieht wie Pascal. Doch, die Kritik kann man so anbringen, dass wir können Pascal simulieren in Opal. Das geht aber mit fast allen anderen Sprachen, dass man irgendwas simuliert. Sie können in Haskell Assembler programmieren. Geht. Ja. Ich habe schon ein Assembler Programm in Opal gesehen. Sah irre aus, aber es war, man hat irgendeinen Maschinenassembler 1:1 wiedererkannt, ja. Schritt für Schritt durchgezogen. Also Sie können in jeder Programmiersprache jede andere von den Inhalten simulieren, die Weise, die Syntax simulieren können, ist dann noch eine andere Frage. Also Schweife, Klammern werden Sie in Opal nicht simulieren können. Aber das Semikolon kann ich simulieren. Das ist auch nicht die Frage. Also man kann die Programmiersprache nicht daran checken und nicht daran bewerten, ob sie Blödsinn vermeidet. Man kann sie höchstens daran bewerten, was sie an Guten erlaubt. Ja? Sie können beliebigen Blödsinn in jeder Sprache schreiben. Ich finde es auch nicht besonders beeindruckend, dass ich jetzt schaffe, so ein I.O.-Programm aus Pascal mehr oder weniger 1:1 nach Opal zu übertragen, geht in Hessen übrigens genauso. Für mich ist die Argumentation andersrum an der Stelle. Funktionale Programmiersprachen wurden nie entwickelt, um eine Ausgabe zu machen. Aber zumindest kann ich sagen, ich werde nicht schlechter als das Teil. Und jetzt kann ich anfangen, mich zu bemühen, besser zu werden. Ja, also ich habe sozusagen eine untere Messlatte eingezogen, ich habe gesagt, also schlechter werde ich schon mal nicht. Ich kann praktisch jedes Pascal-Programm fast 1:1 übertragen. Diese mit dem kleinen Lambda da. Das ist das Einzige, was ein bisschen stört. So, und jetzt kann ich sagen, kann ich besser werden? Kann ich Dinge zusammenbauen? Also zunächst mal entscheidend ist, ich habe diese Operatoren, die immer dieses Semikolon followed by, wie immer ich sie nenne, und in Opal kann ich ja ganz einfach dann sowas machen, dass sie sich einmal so einen einführen und dann sowas schreiben, dass sie dann irgendwie sagen, irgendwo der Semikolon gleich followed by. Und dann können Sie es so oder so schreiben. Dann haben Sie einfach zwei Namen fürs gleiche Ding. Ja, wie Sie Spaß haben. Also das heißt, während Sie bei Pascal den Semikolon immer benutzen müssen, können wir hier beliebige andere Notationen einführen. Also das ist die Grundidee. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Jetzt gebe ich das sozusagen als eine dritte Notation vor. Das heißt, ich kriege jetzt hier die Signatur Komm von Alpha, die benutze ich jetzt im Wesentlichen, und die hat für mich dann einen wesentlichen Operator, und ich schreibe ihn jetzt mal als noch eine Weiterleitung, wir nennen das Ding Ampersand, und Ampersand, nee, das ist genau das nicht, Entschuldigung, Das ist den Emerson des Komm ist die elementarere. Entschuldigung, war es mein Fehler. Die ich Ihnen zeigen wollte, die heißt nicht aus Komm Compose. Die brauchen die zwei Alpha Beta. Deswegen. Und hat also so ein Alpha, so ein Beta, was übliche will ich jetzt nicht mehr belasten. Und dadurch habe ich zwei Emerson-Operatoren. Die eine nimmt ein Command Alpha und ein Command Beta. Und das Ganze ist Command Beta. Und ich zeige Ihnen gleich Applikationen. Und die andere haben wir schon kennengelernt. Die hat ein Com Alpha, Kreuz, Alpha, Pi, Com Beta, nach Com Beta. So. Und um die nochmal zu sehen, weil so wie die dastehen, würden die nur verschwören. Und was sich im einen verbirgt, ist, also jetzt würde ich sagen, okay, das eine ist zum Beispiel ganz typisch, also das heißt Anwendungen von diesem Com, beziehungsweise Com Compose. Ich kann zum Beispiel sagen, write, nicht sehr intelligent, hallo, followed by write Welt. Ja, das ist genau unser Ampersand, nimmt zwei Com, writer ist Com Void, das ist der leere, Void ist der leere Rückgabetyp, also ist ein Typ, der nichts enthält, heißt auch in Java Void übrigens an der Stelle. Also das heißt, ich füge zwei Kommandos hintereinander und insgesamt kommt eben ein Kommando diese Form Void raus. Ich kann aber auch zum Beispiel sowas machen, dass ich sage read int, ja, da das hier hat den Typ com von int. Mit anderen Worten, ich lese eine Integerzahl ein. Und dann sage ich followed by lambda n Punkt write n plus 1. Und das muss jetzt noch umwandeln in einen String mit irgendeiner Konversionsfunktion. So, das hier nimmt ein Integer vom Typ her, lambda n, und liefert mir ein Convoy, write hat ja kein Ergebnis, deswegen Convoy. Und insgesamt, beide zusammengenommen, sind Convoy. Ja, so kann ich mir Kommandos zusammenbauen. Ich kann auch ganz viele Writes zusammenpacken in eine Sequenz und umfassende Kommandos machen. Was wir zum Beispiel sehr gerne machen, was sogar vordefiniert ist, dann irgendwo in der Bibliothek Opalica, dass ich zum Beispiel so eine Funktion nehme, eine Funktion ask. Die nimmt eine Denotation und liefert mir ein Com-Denotation, zum Beispiel. Und dann kann ich eine Funktion einführen, askInt, nimmt eine Denotation und liefert Com von Int. So, und wie sind definiert? Sage def ask von einem Prompt ist definiert als write dieses Prompt, also das ist der Text, der da die Frage, die da rauskommt, followed by read. Und def ask in von prompt ist genauso, write dieses prompt followed by read in. So, das heißt, wenn ich diese Definition habe, sieht mein Programm jetzt zum Beispiel wirklich so aus, dass ich sage ask bitte x eingeben Entschuldigung, das habe ich nicht ask, sondern ask in wollte ich als Beispiel, Entschuldigung. Ja, sagen ask in, dann sagen sie eben followed by lambda x, Punkt. Dann die nächste Frage ist ask in, bitte y eingeben, followed by lambda y, Punkt. Und als Ergebnis sagen sie dann write, die Summe ist, und dann eben konkateniert mit x plus y, das müssen Sie irgendwie konvertieren. Ja, dann können Sie also, das heißt, hier geht x, Sie fragen, gib mir x, dann wird da x eingegeben, müssen Sie irgendwie Klammern zumachen am Schluss. Das heißt, dann werden x eingegeben, das sollte ich hier vielleicht sichern, selber, dass da keine Missverständnisse gibt. Das heißt, Sie fordern an, gib mir ein x, gib mir ein y und geben das Ergebnis raus. Und das ask ist halt eine ganz typische immer die Situation, dass Sie normalerweise am Bildschirm nie ein Read alleine dastehen haben, weil das, was passiert ist, halt, das Programm steht, der Cursor blinkt und der Benutzer weiß nicht, was er tun sollte. Woher soll der Benutzer wissen, was jetzt von ihm erwartet wird? Das heißt, wann immer Sie am Bildschirm Read sagen, muss voraus ein Write gegangen sein, dass der Benutzer sagt, was das Programm jetzt von ihm erwartet. Ja, das heißt, diese Kombination Write, man nennt das das Prompt, also die Aufforderung an den Benutzer, jetzt bitte etwas einzugeben. Dieses Write, gefolgt von einem Read, ist so ein typisches Pärchen, das man einfach immer beieinander hat. Und dann, was Sie dann in fast allen Programmiersprachen sehen, ist, dann steht am Sprachwort ein Write, Semikolon, gefolgt von einem Read. Das ist aber falsch, das sind keine zwei Programmfragmente, das ist eine einzige Funktion. Und sogar das, was ich hier geschrieben habe, würde ich jetzt aus softwaretechnischer Sicht sagen, das ist auch falsch, was hier steht. Sowas möchte ich in einem Programm eigentlich gar nicht sehen. Denn wenn ich mir überlege, was war eigentlich der Zweck der Übung hier, ja, das heißt, das hier ist einfach schlechter Stil. Warum? Das Ganze macht nur Sinn, wenn x und y beide kommen. Ja, das heißt, was ich eigentlich schreiben müsste, wäre eine Funktion ask, ask her dieses Mal, die kriegt mir zwei Namen in dem Fall, und liefert mir ein Paar ab, also ein Int Kreuz Int. So, und die Definition von Ask Pair von Name 1 und Name 2 ist folgendermaßen definiert, dass ich sage, Entschuldigung, ask her geht, Entschuldigung, was mein Fehler nach Com habe ich natürlich vergessen. Com in Kreuz int. Muss man noch mal ein bisschen ausführlicher schreiben, als es hier steht. Da müssen Sie das in Kreuz int erst noch umwandeln in einen Hilfstyp. So, und da steht jetzt innen drin natürlich genau das ask int bitte. Dann konkateniert mit N1, konkateniert eingeben, followed by lambda x dot, ask int, bitte konkateniert den Namen 2, eingeben, halt. Dann das Ergebnis lambda y. Und jetzt wird dann noch draus gemacht, und ich mache es irgendwie kürzer, ich sage mal yield x, y. Ja, da muss ein bisschen mehr, etwas länger in der Praxis, also ich will es die Vorlesung hier nicht ausufern lassen. So, und dann sieht mein Hauptprogramm jetzt eben so aus, dass ich sage, das yield heißt einfach, gibt es als Kommando zurück. Und jetzt sieht mein Programm eben so aus, dass ich sage, ask pair, Und jetzt zeigen die Namen sind X und Y, followed by Lambda. Und hier kommt jetzt eben, das ist eben das, was ich hier etwas vereinfacht habe jetzt, das in der Praxis ein bisschen länger aussieht. Wo ich dann einfach sage Lambda X, Y und jetzt sage Right X plus Y. Worum es mir hier geht ist, dass ich sage, wenn Sie so einen länglichen Prozess haben, schauen wir, ob das hinkriegt. Das heißt, wenn Sie so eine längliche eine Ausgabe haben, sollten Sie daraus eine Funktion machen, die Ihnen den gesamten Dialog erfasst. Ja, das heißt, Sie sagen, was Sie alles haben wollen, und das kriegen Sie auch. Machen Sie daraus eine Ein-Ausgabe-Aktion. Das ist die Logik dahinter. Ja, und das können Sie eben zusammenbauen. Das heißt, die Message, die hier rüberkommen soll, ist im Wesentlichen, machen Sie nicht Klein-Klein-Sachen, dass Sie sagen, einen Wert holen mit Prompt, noch einen Wert holen mit Prompt, sondern überlegen Sie sich, was will ich vom Benutzer alles für den nächsten Schritt haben. Und dann machen Sie daraus eine Funktion, die Dialog heißt oder irgend sowas, und die Funktion, mit der spielen Sie dann um, und dann können Sie den Dialog auch abändern. Die wesentliche Essenz ist, dass Sie sagen, okay, was soll an Werten von diesem Dialog generiert werden? Da kommt ein Tupel raus von 2, 3, 4, 5, 6 Werten, und dann rufen Sie Ihr Hauptprogramm mit diesen 6 Werten auf und den Dialog kapseln Sie in eine Funktion ein. Das soll man eigentlich tun. Und das ist eine Botschaft, die für Java genauso gilt wie für Opal. Die sollen Sie also an den Stellen dann entsprechend jeweils realisieren. Das ist dann die Quintessenz an der Stelle. Und jetzt müssen wir noch ein paar Sachen. Ansprechen, ein paar Sachen ansprechen, die jetzt auf die mehr pragmatischen Aspekte gehen. Was wir halt haben, ist, wenn Sie, jetzt mal gucken, ob ich das so schnell finde, irgendwo muss Subsystem, systemartige Sachen, wo sind denn die Commas? Da haben wir die Commands, genau. So. Wenn Sie jetzt anschauen, diese Commands, die bei uns vordefiniert sind, dann stellen Sie fest, es ist eine relativ große Anzahl von Dingen. Was da dahinter steht, ist, dass Sie einfach pragmatisch ziemlich viel in dem I.O.-Bereich machen müssen. Da gibt es dabei zwei Aspekte. Zum einen, wenn Sie hier in die Namensliste gucken, da haben Sie sowas wie das COM ganz unten. Dann kommt Compose, das ist der Ampersand zum Zusammenbauen. Dann haben Sie aber auch Sachen wie sowas wie COM, Sequence Map und ähnliche Dinge. Das heißt, wir haben diese Map-Filter-Reduce-Paradigma, die wird man auf den Kommandos auch ganz gerne anwenden. Das ist aber dann schon ein bisschen zäher. Was Sie dann haben, sind noch eine Menge von Dingen, die Sie ganz pragmatisch haben wollen. Wenn Sie I.O. anschauen, ich habe jetzt mich die letzten paar Minuten damit befasst, wie kann ich die wieder kombinieren? Ja, so Kommandos. Daneben haben Sie aber die Kommandos selber. Und da hatte ich Ihnen bisher gesagt, okay, das ist read, write, open, close, als die Basisdinge. Opal gibt mir natürlich wie andere Sprachen auch die Möglichkeit, auf alle möglichen Systemdienste zuzugreifen. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel eine Struktur namens Time. Da können Sie auf diese Streamzeit in Millisekunden zugreifen. Da können Sie Messungen machen. Ja, das ist einfach ein Zugriff, da jeder Rechner hat ein Betriebssystem mit Uhr, die können Sie zu jedem Zeitpunkt abfragen und dann kriegen Sie den Wert Ihrer Uhr. Sie müssen nur überlegen, wenn Sie Zeitmessungen Ihrer Programme machen wollen, dass das nur partiell funktioniert, weil Sie was erwarten können zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn Sie wissen wollen, wie lange dauert eine Funktion F, dann sagen Sie Time, also get time, T1 und dann lassen Sie F laufen und dann sagen Sie get time T2 und dann sagen Sie T2 minus T1, so lange hat F gedauert. Stimmt natürlich nur bedingt, weil ich nicht wissen, ob Ihr Programm an einem anderen Prozess dazwischen unterbrochen wurde und eine Viertelstunde warten müsste, bis der andere Prozess fertig war. Und Sie kriegen natürlich dann T2 minus T1 zählt auch mit, wie lange der andere Prozess gedauert hat. Da gibt es dann im Mann-Betriebssystem die Möglichkeiten, dass man die echte Zeit, die man selber verbraucht hat, noch kriegt und nicht nur, also ohne Interrupt und andere, aber sehr genau sind die Messungen alle nicht. Andere Geschichte, auf diese Zugreifungen von Opal sind wirklich die Prozesse des Betriebssystems. Also wir haben mit Studenten dann schon mal so Scherze gemacht, dass wir im Opal zwei Rechner jeweils mit Mühe programmiert haben und dann über das Internet Mühe spielen müssen gegeneinander. Ja, können Sie im Opal auch machen. Also Sie können wirklich, dazu müssen Sie wirklich dann zugreifen auf die Betriebssystemdienste, die Ihnen Zugang zum Internet zu unabhängigen Prozessen gestatten. Es gibt ein ganzes Subsystem, wo Sie eben diese ganzen Windows mit Buttons und Labels, was man halt so alles hat, aufmachen können. Das alles können Sie in diesen diversen Strukturen auch abrufen. Aber das hat halt genau auch die Komplexität, die Betriebssystemdienste Sie halt überall haben. Ja, das wird nicht einfach. Aber das führt dazu, dass Sie letztlich so eine relativ große Sammlung von Strukturen kriegen, in denen das alles dann drin ist. Und wenn Sie zum Beispiel eben jetzt auf die Struktur COM gucken, schauen wir uns mal einfach ein, zwei von denen an. Wenn Sie die Struktur COM anschauen, da brauchen Sie natürlich alles Mögliche, das Sie importieren müssen. Und dann kommen Sie auf etwas, das Sie im Wesentlichen nur zwei Funktionen haben. Eines ist dieses Yield, das Sie gerade benutzt haben, um Ergebnisse rauszugeben. Und das andere ist Exit, das heißt einfach Programm abgeschlossen, also Programm beendet. Ja, mit einem Code Exit 0 heißt immer Programm erfolgreich beendet. Sie können aber auch Fehlercodes ausgeben. Und dann sehen Sie, dass dieses COM hier einen Hilfstyp namens Answer benutzt. Und auf den will ich jetzt noch kurz eingehen. Und dann haben wir noch sowas wie Succeed und Break als Hilfsdienste und COM Compose ist dann eben dieser Ampersand-Operator. Warum jetzt sozusagen detailliertere Sicht? Wir haben diesen Typ Answer und der ist definiert, der hat zwei Varianten. Einmal hat er, ich glaube, OK haben wir das genannt, muss man nachschauen, dass ich das was Falsches sage, was nicht so in der. Na? Das war wohl eigentlich. Also, wir hatten einmal OK und Data vom Typ Data ist nicht so ganz schlau, aber was soll's. Und dann haben wir den Fall Fail, heißt der, und das ist Error Denotation. So, und das ist genau, und der Grund dafür ist, alle IO-Operationen können potenziell schief gehen. Also scheitern. Ja? Das heißt, was ich vorhin erklärt habe, Sie sagen, okay, Open File und dann kommt eben zurück, nee, die Datei ist gerade. Und genau deswegen ist das Ergebnis, das Sie bekommen, wenn Sie also so ein Read machen, nicht ein String, sondern der String wird nochmal eingepackt, oder machen wir read-int. Das heißt, das read-int hat gar nicht den Ergebnistyp com-int, sondern hat diesen Ergebnistyp answer von int. Eigentlich com von answer von int. Das heißt, die Zahl, die zurückkommt, ist also, das heißt, Sie haben damit zum Beispiel Funktionalität von read, wäre auf der Ebene, von read-int, wollte ich als Beispiel nehmen, von read-int wäre auf dieser Ebene eben dann com von answer von int. Darauf läuft es im Netz hinaus. Und das bedeutet, wenn ich ein read sage, habe ich eine von zwei Möglichkeiten. Ich habe entweder OK, 5, oder failure, Datei bekommen. Ja, oder Input schief gegangen, oder dass es gut war. Oder war kein Integer. Auch das, da habe ich gesagt, read int, und der Benutzer tippt, hallo, Susi ein, dann ist das kein Integer. Ja, das heißt, und das ist genau dann, diese Erklärung ist genau diese Denotation und Fehlermeldung. Wenn Sie dann nächstes Semester Java machen, dort ist das genau der Trick mit den Exceptions. Jede Operation kann eine sogenannte Exception auslösen, Und das, was bei uns die Denotation oder Fehlermeldung ist, ist dort genau diese Exception, der kapselt die Fehlermeldung ein. Also es ist genau diese Fehlvariante. Das heißt, wir müssen alle Programmiersprachen in irgendeiner Weise realisieren. So. Und jetzt ist Folgendes klar, dass lästig wäre, immer mit diesem Answer-End zu arbeiten, haben Sie folgende Situation, das heißt, auf der Ebene wird dann gemacht, dass dann sagen wir also eine höhere Abstraktionsebene oder und das sehen Sie jetzt, wenn wir in den Compose reingehen. Dann sehen Sie, dass wir zwei Typen haben, oder zwei Funktionen. Die eine, Semikolon, die sagt, come first, also, Sie haben einmal detailliert einen Semikolon-Operator, der nimmt, ich schreibe das jetzt mal griechisch um, come alpha, Kreuz, answer von beta, nach com beta, Answer von alpha nach com beta, und da wird insgesamt, kommt dann ein com beta raus, wie so beschrieben, und diese ampersand Operation sieht fast genauso aus, na, Com Alpha, aber jetzt nicht Answer Alpha, sondern das Alpha selber nach Com Beta. So, und der Unterschied ist folgendes. Wenn Sie dann zum Beispiel schreiben, read oder bleiben wir read int dann zum Beispiel read int Semikolon, Lambda x und so weiter, beziehungsweise Alternative read int ampersand Lambda x Punkt. Im ersten Fall, also dieses rote x, im ersten Fall, das rote x hat diesen Typ answer, das heißt, da kann ich fragen, bist du okay oder bist du fail? Ich kann also prüfen, ob es gut gegangen ist. Im zweiten Fall kann ich das nicht prüfen, ich kriege das, ich arbeite auf jeden Fall mit int weiter. Dann fragen Sie ja, und was bitte ist, wenn es Fehler war? Und die Antwort ist ganz einfach, Opal macht Folgendes, dass dieser Ampersand-Operator ist so definiert, der basiert auf dem Semikolon-Operator, und er sagt einfach, if okay, dann ruft die Folgefunktion auf mit dem Wert. Und wenn es fail ist, ignoriert die Folgefunktion. Und nothing. Und das bedeutet im Endeffekt, dass beim ersten Ampersand, wo so ein Fehler vorkommt, im Grunde genommen alle Fortsetzungsfunktionen übersprungen werden und das Programm endet mit diesem Fehler. Und das ist genau die gleiche Konstruktion, die Sie in Java mit dem drei Catch finden. Beim ersten Fehler wird alles übersprungen und er geht zum nächsten Catch. Alles, was dazwischen war, schlicht ignoriert. Wie hier auch Frage, haben wir irgendwas mit dem Catch und siehe da, das funktioniert auch. Und dafür gibt es jetzt nämlich dieses Form-Check. Das heißt, Sie können an beliebigen Stellen so einen senkrechten Strich einbauen. Das heißt, Sie können irgendwie sowas machen, dass Sie sagen, Command 1, followed by Command 2, followed by Command I, und dann sagen Sie Catch, Repair, ja, und dann können Sie wieder weitermachen, followed by CI plus 1 zum Beispiel, followed by und so weiter. Und was passiert ist einfach, wenn irgendwo hier ein Fail kommt, dann wird dieses Repair ausgeführt. Und danach geht es mit CI plus 1 weiter. Wenn alle gut gegangen sind, wird das Repair ignoriert, das ist genau die Definition von diesem Operator, und Sie arbeiten einfach ganz normal weiter, als ob das Ding die Identität gewesen wäre. Das heißt, sie haben die Konstruktion, die sie eben in anderen Programmierformen diesen Try-Catch machen. In Java würden sie um C1 bis CI ein Try schreiben und wo der senkrechte Strich kommt, schreiben sie Catch hin und schreiben dann Repair in diese Catch-Klausel rein und dahinter geht es wieder weiter. Ja, das heißt, der Vorteil ist, wir können hier dieses Ding, dieses Repair, also dieses Catch, an beliebigen Stellen einbauen und wir können uns auch eigene Catch-Operationen programmieren und die dann einfach abfangen. Das heißt, wenn Sie keinen Catch schreiben und irgendwo in Ihrem Programm eine Ausgabe oder eine Eingabe auf einen Fehler lief, weil die Datei nicht da war, weil sonst irgendwas schief ging, endet normalerweise Ihr Programm, es sei denn, Sie haben solche Catch-Punkte eingebaut, wo Sie den Fehler abfangen und versuchen in irgendeiner Weise zu reparieren. Typischerweise wird so ein Catch so aussehen, dann sagt die Datei existiert nicht, geben Sie einen anderen Namen ein, dann kann der Verteiler nutzen, Sie vertippt gehabt oder sowas, dann kann er sie richtig eintippen und dann geht es halt mit normalen Programm weiter. Also typischerweise wird das benutzt, um beim Benutzer Rückfragen zu halten, die Datei gibt es nicht, oder die klassische Frage, Datei existiert nicht, soll ich sie kreieren für dich? Ja? Oder die Datei existiert schon, soll ich sie überschreiben oder willst du einen anderen Namen vergeben? Ja? Das sind die klassischen Fragen, die als Repair dann programmiert werden. Ja, und sowas muss man ja an der Stelle machen. So, das war jetzt mal so ein bisschen ein paar Vorschritt durch diesen I.O.-Bereich. Wenn man I.O. programmieren will, in jeder Programmiersprache, sei ich Ihnen ganz offen und ehrlich, hat in jeder Sprache der Implementation hatte ziemlich viel mit Trial and Error zu tun. Ich habe es einfach probiert, festgestellt, so funktioniert es nicht, ich habe es anders probiert. Man braucht Erfahrung drauf. Das ist völlig egal, in welcher Sprache. Es ist nicht ganz trivial, weil es eben diese ganze Umgebung aus dem Betriebssystem sich in die Sprache fortsetzt. Aber was wir Ihnen heute zeigen wollen, ist, es geht, Sie können auch im Opal eine Ausgabe machen, wir haben auch eine Übung gleich zu machen, dass wir ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Aber es ist nicht so die wesentliche Botschaft der Ausbildung in MPG 1, dass Sie lernen, wie man I.O. macht. Es geht um Algorithmen, die werden wir auch weiter wieder weitermachen, bis dahin.